Radio 1. Hörbar Brust. Die Wiederholung. Radio 1. Hörbar Brust.
Radio 1. Die Hörbarust, herzlich willkommen zu dieser Radiosendung oder diesem Podcast. Wenn Sie gefragt werden, kennst du jemanden, Mensch, in dieser komischen Zeit, in dieser schweren Zeit, der echt zufrieden ist mit seinem Leben, dann können Sie sagen, ja, Bettina Rust ist sehr zufrieden mit ihrem Leben. Es ist wirklich alles so schön. Und mit rein in dieses Urteil spielt natürlich auch mein Job. Ich habe nämlich wirklich die Freude, Woche für Woche ganz wunderbare Menschen hier begrüßen zu dürfen. Und das ist mein Gast heute.
Radio 1. Hörbar Rust. Heute mit Annette Humpe.
Das muss man erst mal schaffen. Einer bipolaren Stadt wie Berlin die passende Hymne auf den wilden Leib zu schneidern. Mit Ich stehe auf Berlin gelang es Annette Humpe 1980 auf unvergleichliche Weise. Für ihre Band Ideal textete und komponierte sie Songs, die einer neuen deutschen Musikwelle den Weg bereiteten, den Weg förmlich freischossen. Blaue Augen, rote Liebe, komm, wir lassen uns erschießen. Die 1950 in Hagen geborene Musikerin ist seitdem ein zuverlässiger Seismograf für eingängige Melodien und gute Texte. Sie arbeitete mit und für Udo Lindenberg, Rio Reiser, Nena, Die Prinzen, Ich und Ich und Max Rabe, um nur ein paar zu nennen. Und weil sie es von sich aus nicht erwähnt, tun wir es kurz. Vor ein paar Jahren verantwortete sie beeindruckende 35 Gold- und Platinplatten. Inzwischen sind bestimmt schon wieder ein paar hinzugekommen. So oder so, wir freuen uns jedenfalls sehr über Annette Humpes Besuch in der Hörbarust.
Annette, mit offenem Mikro, herzlich willkommen.
Ja, danke. Ich freue mich, hier zu sein.
Wüsstest du jetzt ad hoc, wie lange du schon in Berlin lebst, ohne nachzurechnen?
Ja, ich bin Ende 74 hier hingezogen. Habe Berlin dann verlassen, so wie man mal aus einer Beziehung aussteigen muss. Das war 87 für London. Und dann, das hat mir aber in London nicht gefallen. Dann war ich zu stolz, um erstmal zurückzukommen. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen.
Ja.
Und dann, als die Mauer fiel, dachte ich, jetzt muss ich aber auch zurück.
Und seitdem wohnst du?
Seitdem bin ich wieder hier wieder und habe auch nicht vor, hier wegzuziehen.
Also es sind, würde man jetzt mal London und diesen kurzen Trip nach Hamburg beiseite schieben. Auf jeden Fall sind es 40 Jahre Berlin. Was würdest du sagen, wo ist die Stadt noch so wie damals? Gibt es da noch Ecken? Gibt es da noch eine Kneipe oder noch Straßenzüge oder einen Laden, wo du denkst, ah, da ist es so ein bisschen konserviert? Ich will jetzt gar nicht sagen, ich will jetzt nicht auf diese Nostalgie-Sache hinaus, aber so, dass man sagt, wenn du einen Eindruck kriegen willst von diesem Berlin, wie das war vor der Maueröffnung, diese 10 Jahre davor, dieses leicht klaustrophobe, dieses wilde, dieses kreative, auch ein bisschen depressive, hier findest du es.
Ach nee, also genau, also wie es damals war und mich so umgehauen hat, als ich das erste Mal hier nach Berlin kam, das finde ich nicht mehr. Da waren auch, weil die Luft war eine andere, die Atmosphäre war eine andere. Das kann ich jetzt nicht an irgendeiner Kneipe festmachen, die immer noch so aussieht. Ich habe im Zillemarkt gekellnert
in der
Bleibtreustraße, um mich über Wasser zu halten. Und die ist ja renoviert worden. Die sieht sowieso ganz anders. Alles sieht anders aus. Also das, nichts ist zu vergleichen mit der Zeit, wo die Mauer stand. Und ehrlich gesagt, ich bin so froh, dass ich dabei war, dass ich das erlebt habe.
Ja, das glaube ich.
Es war großartig.
Also sehr lange war es das Café M. Weil das Café M war im Grunde das, wo ich dachte, das gibt's doch gar nicht, dass das immer noch so geblieben ist. Das sind die Stühle von früher, das sind die Tische von früher, es ist diese kleine Ecke.
Aber die Menschen sind doch alt geworden und da gehen ja oft die gleichen noch hin. Und die manchmal, waren damals 24.
Ja, genau.
Und die sind heute 60 oder so. Und ja, das sieht man auch. Und das sieht anders aus. Und die Energie ist eine andere.
Die Energie ist sicherlich eine andere. Wie würdest du denn die Energie in den, also es ist ja sicherlich eine andere Energie gewesen, als du 1974 gekommen bist, schon 10 Jahre später, also 1984 war die Stadt, ich habe da auch noch längst nicht hier gelebt, aber Leute sagen mir, das war schon so, dass viele gegangen wären. Viele wären, hätten dieser Stadt den Rücken gekehrt, wenn die Mauer nicht gefallen wäre, weil das eben schon was sehr Misanthropisch, das hat was sehr Düsteres und Destruktives in der Zeit, offenbar, kurz vorm Mauerfall.
Ja, das stagnierte. Ich bin auch weggegangen, 86, 87. Man kann es nicht anders sagen. Wenn man irgendwo, ich bin viel in Dina gegangen in der Zeit auch. Da saßen einfach doch immer die gleichen Leute, die das Gleiche erzählten. Ich habe dieses Projekt, ich mache Folgendes. Dann ging man 2 Jahre später wieder hin. Dann sagten sie, ja, ich habe mache Folgendes und das ist mein Projekt. Und das war das Gleiche. Und das war schon so. Es stagnierte und die Luft war dann raus und die NDW ging auch zu Ende und Berlin, man sah die Probleme, die Berlin hatte. Mm.
Wir fangen jetzt mal an mit der Musik, die du mitgebracht hast, wobei das trifft nicht auf den ersten Song zu, denn ich habe dir gesagt, wir müssen unbedingt eins deiner Lieder spielen. Das ist in etwa so, als würde man, ach ich weiß nicht, dein Werksverzeichnis ist einfach verdammt lang und ich habe mich jetzt mal entschieden, weil du sagtest, ich möchte mich da nicht entscheiden, mach du. Dann habe ich zuerst gedacht, wir spielen auf jeden Fall Blaue Augen, habe ich gedacht, nee, wir spielen mal einen anderen Song, den ich hoch und runter gehört habe, wie eigentlich alle Idealsongs der ersten beiden Alben, und zwar Telefon, weil sich damit so viele Menschen identifizieren konnten, unglücklich verliebte Menschen identifizieren konnten.
Ja, meine Spezialität.
Es ist so. Und falls ihr zu jung seid, um den Song zu kennen, ihr habt wirklich ein großes Nachholbedürfnis, was diese Musik angeht. Aber et voilà, im Grunde hat sich von diesem Gefühl hat sich nicht viel verändert. Nur die Erreichbarkeit ist eine andere geworden durch die Handys. Musikerin Annette Humpe ist heute hier zu Gast. Das war Telefon und beschrieb eine Situation, die wir alle zu gut kannten. Aber während ich so zugehört habe, habe ich wirklich gedacht, das hat sich verändert. Weil früher war dieses angerufen werden, es hätte immer noch sein können, dass man gerade nicht zu Hause war, dass der Anrufbeantworter, der dann später kam, aus war, nicht funktioniert hat, voll war, solche Sachen. Also dieses angerufen werden hat einen anderen Stellenwert als heute.
Ja, Bettina, aber was nützt dir das Handy, wenn du nicht angerufen wirst?
Das stimmt.
Das ist egal, ja. Du nimmst es nur mit, das Gefühl nach draußen.
Ja, nur dass man, das Gefühl ist das Gleiche. Nur früher hat man ja teilweise wirklich stundenlang neben dem Telefon gesessen und gewonnen, hat die Wohnung vielleicht auch nicht verlassen, weil man verknallt war und gewartet hat. Und also ich weiß das noch sehr gut, dass ich mal ich hätte mal einen Zettel dran gemacht bei so einem Typen, von dem ich dachte, es ist sein Motorrad, mit meiner Telefonnummer. Und dann habe ich 3 Tage zu Hause gesessen und gewartet. Und am 3. Tag hat er angerufen und dann war alles geritzt. Das war gut, der hat sich 3 Tage Zeit gelassen. Sag mal, spinnt der? Oh Gott. Ja gut, du hast völlig recht. Das Gefühl ist nämlich dasselbe wie früher. Wir steigen ein. Wir begeben uns auf die Reise zurück. Geboren wurdest du in Hagen und bist in Herdecke und Bad Pyrmont aufgewachsen. Deine Eltern waren Konditoren, bis du 10 warst oder darüber hinaus. In irgendeinem Interview habe ich mal gehört, bis ich 10 war, oder bist du dann aufs Internat und die haben weitergearbeitet?
Nee, bis ich 17 war, hatten wir die Konditorei und dann wurde dann eine Umgehungsstraße gebaut und das war so ein altes Fachwerkhaus und das wurde abgerissen und dann ist mein Vater in eine andere Konditorei und war dann als Angestellter da, als Konditormeister, was man ihm hoch anrechnen musste, weil wenn man das ganze Leben eine eigene Konditorei hatte und selbstständig war, hat er die letzten 8 Jahre dann da gearbeitet.
War das für ihn nicht auch vielleicht eine Erleichterung, weil er war immer selbstständig, wie auch deine Mutter. Und es hieß auch immer, wir sind unsere eigenen Herren, wir sind unabhängig, aber viel Arbeit. Also es gab wahrscheinlich wenig Ferien, also wenig freie Tage, oder?
Also ohne Selbstausbeutung ging das überhaupt nicht. Also alle, ich habe Kinderarbeit eine Zeit lang leisten müssen, meine Schwester auch. Eine Zeit lang waren wir da auch stinkig drüber. Und
was heißt Kinderarbeit in dem
Kinderarbeit
Fall?
Kinderarbeit heißt, dass wir am Wochenende irgendwie 8 Kilo Erdbeeren gewaschen, entsteint, halbiert, auf Torten gelegt haben, 9 Kilo Pflaumen entkernt, auf das Blech gelegt haben, während andere ins Schwimmbad gingen. Aber ich muss im Nachhinein sagen, das hat mich total fit gemacht, auch für meinen selbstständigen Beruf, weil ich habe ja auch keinen Chef, der mir sagt, was ich machen soll oder wann ich arbeiten soll und wann nicht. Und ich habe da Disziplin gelernt und es ist ganz gut. Ich möchte das nicht missen.
Ja, andererseits ist es natürlich auch die Sicherheit, die so ein Angestelltenverhältnis mit sich bringt. Ich war das auch nie, ich war auch nie angestellt. Aber natürlich, wenn du krank wirst oder sowas wie Urlaubsgeld, wenn du als Selbstständiger in den Urlaub fährst, verdienst du nicht nur kein Geld, sondern du gibst auch welches aus und bekommst es auch nicht bezuschusst. Das ist schon auch eine Entscheidung, die man trifft.
Ja, aber es ging sowas. Also seit 3 Generationen ist jeder sein eigener Herr. Und ich glaube auch, mein Sohn wird niemals irgendwo angestellt sein.
Was macht der?
Der hat jetzt seinen Master in Theaterwissenschaften und der schreibt Gedichte. Also der hat zu Ende studiert und kann man jetzt nicht so reich mit werden. Aber der hat seinen ersten Gedichtband schon veröffentlicht, hat einen Verlag gefunden. Und da kann man nicht von leben.
Aber er ist froh über das, was er tut.
Ja, er ist froh.
Habt ihr schon mal zusammengearbeitet? Hast du schon mal überlegt, ob du ein Gedicht von ihm vertonst, ob du daraus einen Song machst oder möchte er das nicht?
Da halte ich nichts von, wenn Mütter ihre Kinder so nach vorne schieben, wenn die Mütter da türoffener sein sollten. Nee, ich mag das nicht, Vitamin B zu sein. Ich finde, der soll dann auch selber seinen Weg gehen und das reicht ja, wenn ich ihm manchmal finanziell, wenn es eng wird, das reicht, finde ich.
Das reicht, jawohl. Von Inga weiß ich, weil sie in einem Buch etwas darüber geschrieben hat, dass eine eurer Großmütter, ich glaube die bei euch im Haus wohnte, ein ganz schöner Drachen war. Also man muss zu ihrer Ehrenrettung sagen, sie hat 2 Weltkriege mitgemacht, sowas kennzeichnet, sowas prägt einen Menschen natürlich. Bist du mit der Oma besser klargekommen?
Ja, da habe ich einen ganz anderen Blickwinkel als meine Schwester auf diese Großmutter. Hat 4 Kinder verloren.
Oh.
Letzte Kind war 32 und die war einfach am Boden zerstört. Und ich finde, die war kein Drache, die war eine depressive Großmutter. Und ich bin sehr dankbar, dass sie da war, weil meine Eltern haben so viel gearbeitet und dadurch, dass die da war, hat mich mal überhaupt jemand aus dem Bettchen geholt, mein Vater war in der Backstube, meine Mutter im Laden. Also ich liebe die sehr, meine Großmutter.
Und, okay. Und als du 6 warst, passierten 2 wichtige Dinge in deinem Leben. Deine Schwester kam und du hast angefangen, Klavier zu spielen.
Ja, Klavier habe ich schon.
Oder du hast Unterricht bekommen.
Ich habe Unterricht bekommen, aber die haben mich manchmal so auf so ein Kinderstühlchen vors Klavier gesetzt. Ja, meine Schwester kam, ich war 5, ich bin Ende des Jahres geboren, sie Anfang. Ja, das war ein Schock auch.
Naja, wenn man bis dato allein war, wobei vielleicht hast du dir Geschwister gewünscht oder hast du da gar nicht drüber nachgedacht als Kind?
Ja, das war ambivalent doch, es wurde immer gesagt, jetzt wünsch dir doch mal einen Bruder oder eine Schwester. Und dann habe ich auch gesagt, einen Hund kriegte ich nicht, eine Katze auch nicht, das ging nicht in der Konditorei. Ja, dann habe ich mir eine Schwester gewünscht. Und dann war es natürlich brennende Eifersucht, dass dann von der sowieso schon kargen Zeit, die meine Mutter hatte für mich, war dann permanent dann von dem bisschen Zeit, war immer dieses neue Kind auf dem Arm. Und für mich war gar nicht mehr übrig. Also, und dann haben auch kurz bevor ich dann zur Schule kam, haben die mich für 6 Wochen in so ein Kinderheim getan. Und Also sowas machten die da leicht. Also dann war das neue Kind war da und brauchte dann die Aufmerksamkeit meiner Großmutter. Und sonst ging der Laden weiter. Und ich kam in ein Kinderheim in so einem Wald. Habe ich 6 Wochen meine Eltern nicht gesehen. Mit fast 6 Jahren. Ja. Und für mich war klar, naja, das neue Kind ist da. Wahrscheinlich brauchen sie einen nicht mehr.
Oh weh.
Das war schon, also es hat mich schon geprägt, ne? Also die haben nicht nachgedacht über solche Dinge früher. Was das, kommt ein neues Kind an, das alte muss jetzt erstmal in Kinderheim. Das haben sie nicht gemacht, weil sie mich nicht lieb hatten, sondern weil...
Das war Pragmatismus wahrscheinlich. Ganz genau. Okay. Haben sie dich besucht, dass es dir erklärt
worden?
Nein,
das durfte man nicht. Man durfte nicht besuchen, weil dann die Kindertanten Angst hatten, dass die Kinder dann so weinten, weil sie wieder mit wollten.
Ja, klar, natürlich, ja, natürlich. Ja, ja, okay. Kommen wir zurück zu etwas heiterer.
Habe ich alles gut überstanden, Bettina?
Nein, du sagst, du hast, das hat dich geprägt und ich, klar, auch wenn man dann im Nachhinein, also als Kind ist man noch nicht so in der Lage, das zu reflektieren. Das kann man natürlich, wenn man dann spätestens wenn man auf irgendeiner Couch sitzt und Dr. Freud neben einem sitzt und sagt, ja, aber. Und natürlich versteht man es rein intellektuell schon vielleicht mit 12 oder so, wenn man mal mit seinen Eltern drüber spricht. Aber so dieser kleine Riss in der Haut, der bleibt ja. Ne? Und das ist vielleicht so ein Mini-Vertrauensverlust, den man erleidet als Kind, auch wenn man es intellektuell irgendwann nachvollziehen kann. Passiert halt.
Ja, ist passiert aber alles verziehen.
Ja, ja.
Kann ich eher sogar lustig erzählen.
Wir sind die Summe dieser Sachen. Also ich glaube auch tatsächlich, wenn man sich jetzt mal, ich bin jetzt keine Sozialwissenschaftlerin, aber Rücksicht auf Kinder und Liebe und Aufmerksamkeit für Kinder und Förderung und so, das ist ja letztendlich, ich will jetzt nicht sagen, eine Erfindung der letzten 100 Jahre, wenn es hochkommt überhaupt. Ich meine, Kinder sind ja sonst früher nie so betüdelt worden. Die mussten über kurz oder lang schnell mitarbeiten und zusehen, dass der ganze Bums läuft. Also insofern sind wir in einer ganz guten Zeit, glaube ich, groß geworden, ja. Das Klavier stand da, weil deine Mutter Organistin war in der Kirche, glaube ich, ne?
Ja, also die war jetzt nicht hauptberuflich Organistin, aber die hatte eben auch in jungen Jahren Klavierunterricht und hat dann im Krieg, also ihr Klavierlehrer, du werde ich auch nicht vergessen, dass man diese Namen noch weiß. Hermann Schäfer hieß er. Wurde sehr verehrt von meiner Mutter. Und der ist auch, glaube ich, im Krieg geblieben. Und sie hat dann so mit 16, 17 ihn vertreten, als der im Krieg war und die Orgel dann gespielt.
Für heitere Sachen, wollte ich gerade sagen, für traurige Anlässe, wahrscheinlich Hochzeiten, Beerdigungen.
So ist es.
Und hast du das auch irgendwann gemacht?
Ich habe Beerdigungen gemacht. Man kriegte 10 Mark und dann spielte man 3 Choräle da in dieser Totenhalle auf so einem Harmonium. Und das habe ich gerne gemacht. Ich kann bis heute 1A mit bezifferte Bässe gehen, das habe ich im Blut.
Könnte man dich nachts wecken und du würdest diese Choräle runterrattern. So, ich habe gerade so gedacht, diese Formulierung, oder der ist im Krieg geblieben, das ist auch so komisch, ja. Wenn man sich irgendwie vielleicht scheute zu sagen, er ist umgebracht worden, erschossen worden, er ist verhungert, erfroren, er ist im Krieg geblieben. Irgendwie also so,
das war ja auch weit weg, das war dann meistens, war dann Russland, die meisten. Und deswegen ist das vielleicht geblieben, wenn der Krieg, es sind ja wenig Soldaten vor der Haustür gestorben.
Aber als würde es diesen Krieg noch, als hätte es den damals noch gegeben, es gab ihn ja dann nicht mehr, aber jemand ist im Krieg geblieben.
So ist es,
ja. In so einem zweiten Kosmos. So. Oh Well hast du mitgebracht von Fleetwood Mac und die fallen mir immer ein, wenn ich beunruhigt bin, weil es zu wenig Bands gibt mit Männern und Frauen. Also es gibt immer wieder gemischte Bands, aber das sind dann Liebesgeschichten, die dann da entstehen und plötzlich implodiert alles und fliegt ihnen um die Ohren. Es sei denn, es sind Geschwister. Dann geht es manchmal. Hast du eine Erklärung dafür, warum Männer und Frauen so schlecht zusammen Musik machen können?
Nein, das glaube ich, dass es daran liegt, dass die Instrumentalisten häufiger männlich sind und die Frauen in gemischten Bands, zumindest in der Zeit, sind Sängerinnen. Die Niki, da hat ja auch nicht Gitarre gespielt, soweit ich mich erinnere oder was. Und so war es eben ganz lange. Wenn Frauen in der Band sind, singen sie. Und die Männer sind die Instrumentalisten. Und ich finde, dass es bis heute, es gibt mittlerweile viele Schlagzeugerinnen, Bassistinnen, aber es herrscht eigenartigerweise, ich weiß nicht, ob es jetzt, ich bin nicht mehr so informiert, einen Mangel an richtig guten Gitarristen, also den eigenen Sound auf der Gitarre machen, gibt es bestimmt, aber wenig.
Aber es gibt, die sind dann so Singer-Songwriterinnen, ne? Also die dann so Solo wahrscheinlich, Solo-Projekte machen. Die gibt es, glaube ich, schon.
Ja, das gibt es.
Okay, willst du uns noch ein Stichwort zu dem Song geben oder wollen wir es einfach hören?
Das hören wir einfach.
Gut.
About the shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answers that you want me to.
Die Produzentin, ehemalige Sängerin, Arrangeurin, Komponistin, Produzentin, das habe ich schon irgendwas doppelt gesagt? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, Produzentin habe ich doppelt gesagt. Weil ich so langsam rede, vergesse ich das einfach wieder. Ich muss mich behalten, meinen Gedanken. Annette Humpe ist heute hier zu Gast. Deine Schwester und du, ihr gehört zu den wichtigen Frauen, die jeder aufzählt und jeder aufzählt, wenn es darum geht, wer Deutschlands Musiklandschaft mehr oder weniger geprägt hat in den letzten Jahrzehnten. Wann habt ihr denn angefangen, zusammen zu musizieren? Schon als kleine Mädchen?
Als ganz kleine Mädchen, natürlich. Also mit meiner Schwester hatte ich praktisch meine erste Band und wir haben die Beatles gecovert, ich am Klavier. Erst so zweistimmig, dann kriegte ich mal so eine Wandergitarre geschenkt und jemand zeigte mir die Griffe, die habe ich dann an meine Schwester sofort weitergegeben.
Wie alt war die damals?
Also das war so, als ich 12 war und meine Schwester vielleicht 7. Und dann haben wir also rauf und runter, was es zweistimmig gab im Radio, ja, Beatles hat sich da angeboten, haben wir, ich habe am Klavier das gespielt und am Anfang haben wir nur gesungen und dann später Inga mit Gitarre.
Das die war Beatles, unsere Band. Die Beatles sind ja dann wahrscheinlich auch sehr gute Lehrmeister gewesen, weil wenn man sich drauf konzentrieren konnte, haben die wahrscheinlich euch eine ganze Menge übers Musik machen, übers Arrangieren, kann ich mir vorstellen, beibringen können.
Ja, total. Also dadurch, dass ich alles Mögliche nachgespielt habe, habe ich natürlich unbewusst richtig gelernt, wie geht eine Strophe, wie geht ein Chorus, wie ist ein Intro, dadurch, dass ich das nachgespielt habe. Und ich habe später gesehen, das wird überhaupt nicht mehr gemacht. Die jungen Musiker spielen nichts mehr nach. Die lernen ein Instrument und schreiben sofort ihre eigenen Sachen.
Aha, das würde man ja jetzt erstmal sagen, das ist ja super, aber warum würdest du ihnen raten, dass sie erstmal Sachen nachspielen müssen?
Also nur aus meiner Erfahrung, aber dadurch, ich habe ja so früh nachgespielt als Kind schon, es gab ja nichts anderes in Herdecke, da gab es eine Milchbar, da durfte ich noch nicht hin und es gab nichts anderes zu tun, als am Radio zu sitzen und Songs nachzuspielen.
Habt ihr einen Fernseher gehabt?
Nein, wir sind ohne Fernseher aufgewachsen.
Oh, interessant. Also auch tatsächlich keine visuellen, prägenden Vorbilder, weiblicher oder männlicher Art.
Nein, also gar nicht. Ich bin manchmal zu Nachbarn gegangen und habe gesagt, kann ich den Beatclub sehen? Oder es wurde dann irgendwas gezeigt. Und dann muss ich das bei Nachbarn gucken.
Und habt ihr euch durch Zeitschriften, keine Ahnung, da irgendwie inspirieren lassen? Habt ihr Zeitungen gelesen? Habt ihr Poster gehabt?
Also ich muss sagen, ich weiß auch oft nicht, wie heißt von der Band, wie hieß der Gitarrist, wie heißt der Bassist, und geschweige denn, wie sahen sie aus. Mhm. Aber ich weiß, was der Bassist gespielt hat.
Ah ja.
Und könnte die Basslinie dir jetzt vorspielen auf dem Klavier. Aber ich wusste dann nie, wie die aussehen oder wie die heißen.
Habt ihr denn auch als Familie musiziert, wenn deine Mutter so musikalisch war? Dein Vater war auch sehr musikalisch, aber er hat kein Instrument gespielt.
Ja, der hat so eine Flöte gehabt, so wie eine Posaune, die man so hoch und runter zieht. Nee, aber die hat einen anderen Geschmack. Meine Mutter konnte nur nach Noten spielen, also die konnte nicht ein Männlein im Walde ohne Noten spielen. Und die hätten jetzt auch keine Beatles-Stücke mit uns gespielt. Mein Vater hätte sowas spielen können wie Comedian Harmonist. Das hatte ich aber noch nicht auf dem Plan damals.
Ja.
Und insofern trafen sich die Musikgeschmäcker dann gar nicht.
Ihr seid, deswegen habe ich auch, glaube ich, eben noch mal so insistiert, so in puncto Vorbildern oder, keine Ahnung, jemandem nacheifern oder so, weil, ich nenne jetzt noch mal den Plural, deine Schwester und du, ihr wirkt als Frauen recht unbeeindruckbar. Und das ist eigentlich, ich versuche das zu verstehen, aber das wird mir klar, wenn du erzählst, dass es diese Einflüsse gar nicht gab und dass ihr euch mit euch selbst beschäftigt habt.
Ja, wir hatten auch jetzt keine, manchmal werde ich so von gefragt, dass man das immer so erklären muss, so als Frau, und wie hat man das denn gemacht als Frau? Das hat mich nie interessiert. Ich habe jetzt einfach immer die Dinge gemacht und nie, auch später, als ich in Benz war, waren natürlich die anderen alle Männer. Habe ich nie gefragt, ja, wie fühle ich mich denn jetzt als Frau? Ich habe mich dann orientiert immer an Musikern, die ich gut fand, eben, das waren dann Männer, wo ich mich orientiert habe. Es war mir aber egal.
Es ist ja gut, wenn es dahin kommt. Also wenn, weil du ja auch eine gewisse Selbstsicherheit in dem, was du konntest, mitgebracht hast. Du hast ja, also würde ich jetzt mal sagen, ob es dir bewusst war, weiß ich nicht, aber du hattest immer schon ein großes Talent und du hast gelernt, du hast dein Handwerk wirklich gelernt, du hast ja dann auch später studiert, sodass du dich auch, glaube ich, in dem Sinne, da gab es nicht viel, was man an dir hätte kleinreden können oder so. Das heißt, du warst mindestens auf Augenhöhe. Bei den meisten Bands warst du die Tonangebende im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, die, also rhythmisch waren die mir am Anfang schon überlegen, weil das lernt man an der Musikhochschule nicht so. Eine Und betonen, das muss ich und sowas, muss ich alles.
Ein Und betonen?
Musste man ja beim Zählen, also dass du in den Zwischenbeat betonst, rhythmisch. Das musste ich alles lernen, das habe ich gelernt. Und harmonisch konnte mir keiner.
Ja, offenbar. So. Das ist jetzt in musikalischer Hinsicht, aber hast du als, sagen wir mal, 12-jähriges Mädchen eine Vision davon gehabt, wie du später als Frau leben möchtest? Ob du zum Beispiel, dass du heiraten willst, dass du eine Familie gründen willst. Hast du dich als 12-jähriges Mädchen oder als 15-jähriges Mädchen in so einer Wunschzukunft gesehen? Wie hat die ausgesehen?
Also ich konnte nur sagen, was ich wahrscheinlich nicht haben wollte. Das war, ich konnte mir nicht vorstellen zu heiraten.
Warum nicht?
Also erstmal wollte ich keine geschiedene Frau sein.
Du bist also von vornherein davon ausgegangen, dass es gegen die Wand fällt.
Auf jeden Fall. Warum soll ich das denn besser können als meine ganzen Cousinen und Cousins, die irgendwie mit 17 verlobt waren, mit 20 verheiratet, mit 24 geschieden, die älter waren als ich. War mir völlig klar, dass warum einem irgendwann mal jemand schwer auf den Wecker gehen kann und man das nicht mehr will. Ich konnte mir das schon vorstellen. Und das war überhaupt nicht mein Traum. Also ich wollte einen Freund haben, der zu mir hält, der lange Haare hat und sowas habe ich mir schon überlegt. Aber heiraten und eine Familie war überhaupt nicht auf dem Zettel.
Dann nicht auf deinem Zettel, okay. Also um das vorwegzunehmen, ich glaube, du hast auch nie geheiratet, Nein. Aber du hast einen Sohn, wie du ja schon gesagt hast.
Ja,
also
das muss man ja auch nicht für heiraten.
Muss man nicht. So, du hast den Song Season of the Witch mitgebracht. Wofür steht er in deinem Leben?
Das ist eine ganz tolle Sängerin, von der hatte ich ein Album. Ich dachte auch, die hieß Judy Driscoll, aber ich höre gerade, sie heißt Julie Driscoll. Die hatte ganz kurze Haare und die ist so eine Art One-Hit-Wonder. Die hatte eine Mörder-Blues-Stimme und die, ich glaube, die hat nur dieses Album gemacht und dann war ihr der ganze Pop-Alarm einfach lästig und die ist Sozialarbeiterin geworden, schon in den 70er Jahren, weil die damit nichts mehr zu tun hatte. Und die spielte mit diesem unglaublichen Organisten Brian Auger zusammen. Und ich weiß, dass mir die Kinnlade runterfiel, als ich diese LP bekam oder mir gekauft habe.
Look to the gods. sights to see. And when I look inside my window, so many different people to be, that it's strange.
Annette Humpe ist heute hier zu Gast in der Hörbar. hörbar@radio1.de, wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten. Du hast 1971 Abitur gemacht. Warst du dann vorher schon mal mit der Klasse vielleicht in Berlin? Kanntest du die Stadt?
Nein, kannte ich nicht. Also die kannte ich, da hatten wir dann Fernsehen. Ich kannte Berlin so von Bildern aus der Tagesschau. Kempinski.
Kempinski?
Ja, das waren für mich so Zauberworte. Kempinski Rolling Stones steigen ab im Kempinski. Hildegard Knef kommt aus dem Kempinski.
Okay, und war die Stadt für dich irgendwie ein Mysterium? Hat sie dich interessiert, angezogen? Oder war das einfach so, ja, wie man auch die Stadt Hamburg oder Mainz oder
nein.
Nichts?
Rudi Dutschke geht den Kudamm rauf und runter im Gefolge von
schon
Demonstranten. Das gab es nirgendwo. Ich war völlig klar. Hätte man mir gesagt, wo willst du hin, nach London oder nach Berlin? Hätte ich gesagt, nach Berlin.
Ja, okay. Aber du bist erstmal nach Köln gegangen, um zu studieren.
Ja, da habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht und bestanden. Und dann bin ich erstmal dahin gegangen. Und dann war ich auch noch in der Nähe. Es war in der Nähe noch ein bisschen von meinen Eltern. Da bin ich noch immer am Wochenende nach Hause gefahren und habe meine Wäsche gewaschen oder sowas.
Herrschte denn Konsens darüber, dass du Musikerin werden würdest? Wusstest du,
in
welche
Richtung
es geht?
Eltern hatten gehofft, dass ich dann Lehrerin für Musik, also was weiß ich, Studienrätin für Musik und Geschichte oder sowas mache. Haben sie sich aber getäuscht.
Haben sie sich getäuscht. Du hast auch tatsächlich mal eine Zeit lang hast du Klavierunterricht gegeben, glaube ich, in der Zeit, als du gejobbt hast.
Ja,
ne?
Gut, das hätte ich auch.
Ja, gut.
Und hätte ich, da habe ich ja Improvisation auch gelehrt.
Okay.
Also wie lerne ich es, ein Stück zu begleiten, wozu ich singe. Ne? Ich habe ja nicht mit den Sonaten eingeübt oder was.
1974 bist du dann nach Berlin gegangen. Gab es einen Jungen, in den du verknallt warst? Oder was war der Moment, dass du hast das Studium nicht beendet, oder?
Ich habe das Studium nicht beendet. Und meine beste Freundin, die leider schon gestorben ist, die studierte freie Malerei hier an der HDK, war schon in Berlin. Und als ich dann in Köln so unglücklich war, weil das, was ich konnte an dieser Musikhochschule, überhaupt nicht geschätzt wurde. Und das, was da geschätzt wurde, konnte ich nicht besonders gut. Nach 5 Semestern dachte ich, ach, das ist alles Käse. Du willst doch in Bands spielen. Und dann bin ich nach Berlin gefahren und habe diese Freundin besucht. Und sofort war ich in die Stadt verknallt. Sofort dachte ich, hier muss ich leben. Hier will ich sein.
Wie viel Zeit blieb denn noch zwischen diesem Besuch bei deiner Freundin und dem Umzug? Was denkst du?
2 Wochen.
2 Wochen, okay, so schnell ging es dann. Bist du erstmal in eine WG gegangen?
Ja, ich bin in eine WG gegangen.
Wo denn?
Am Mehringdamm.
In Kreuzberg.
Ja. Es war alles, ich habe mich so gefühlt, so angekommen gefühlt, so richtig.
Das passte.
Und so weit weg von den Eltern, weil da lag doch die DDR zwischen allem. Das war weiter weg als New York.
Ja, das darf man auch tatsächlich nicht vergessen. Ne? Diese Transitstrecke, das war wie so eine zweite Zeitschicht oder Lebensschicht oder so, die man erstmal wieder überwinden musste. Erinnerst du dich denn an dieses erste Zimmer in der WG und weißt du noch, wie viel das gekostet hat?
Das hat gar nichts gekostet, weil das war vom Release und
wie vom Release?
Vom
was
Release,
heißt das?
Das heißt, ich habe in einer Kommune gewohnt, wo Leute mit Drogenabhängigen gearbeitet haben und das war das Wildeste, was ich mir vorstellen konnte und ich habe dann gesagt, ja, ich könnte ja mit denen Musik machen und dafür konnte ich umsonst da wohnen.
Aha.
Und dann habe ich versucht, mit denen eine Band zu machen und ich war einfach naiv. Also ich hatte, glaube ich, außer ich hatte 2-mal gekifft und sonst von nichts eine Ahnung. Und wohnte dann mit Ex-Heroin-Junkies zusammen. Das fand ich aber auch fand ich interessanter als ein Musikstudium. Also was, und die haben auch alle gesagt, hier, du kleinbürgerliche Nuss, du hast so von nichts eine Ahnung. Und
das hat dich aber offenbar nicht erschüttert und nicht eingeschüchtert, sondern Aus irgendwelchen Gründen, weiß ich nicht, hast du dich nicht unwohl gefühlt?
Nein, ich habe mich überhaupt nicht unwohl gefühlt. Ich wollte wissen, also ich hatte Glück irgendwie. Irgend so ein Anteil hätte das auch gerne mal selber ausprobiert, aber ich habe es dann doch nicht gemacht und freue mich auch darüber.
Ja, ist wahrscheinlich
aber
besser.
Es hat mich wahnsinnig angezogen, auch diese dunkle Seite, und die kannte ich nicht aus dem Ruhrgebiet.
Wie lange hast du denn da gelebt in dieser
WG? Ein halbes Jahr.
Um dann in die nächste WG zu gehen?
Ja. Okay. Ja, ich hatte doch nichts. Ich hatte einen Koffer und ich konnte innerhalb von einer Stunde umziehen. Da war doch nichts. Ich hatte doch nichts. Eine Matratze und einen Koffer mit ein paar Klamotten.
Eine eigene Matratze ist ja sogar schon ein Luxus.
Ja, war schon.
Also eine eigene Matratze zu haben, da braucht man ja schon jemanden, der einem hilft. Ach Gott, im Übrigen hat man sich eh geholfen damals bei den Umzügen. Und es gab immer diese Juckerpalmen. Also das war
noch, nee, sowas hatte ich auch nicht, ne?
Nee, da hättest du ja auch eine Verantwortung gehabt. Das hätte dich unfrei gemacht, sicherlich.
So ist es.
Okay. So, wir hören jetzt gleich Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. Und bevor ich dich frage, wofür dieser Song in deinem Leben steht, der ist ja auch verschiedentlich gecovert worden. Kann man sich eigentlich als jemand, als Urheberin, als Urheber eines Songs dagegen wehren? Also wenn jetzt zum Beispiel Capital Bra zu dir käme, oder er würde gar nicht zu dir kommen, sondern du würdest Wind davon kriegen, dass Capital Bra irgendwas mit Rote Liebe machen möchte. Könntest du sagen, nein, das möchte ich nicht?
Ja, ich habe schon ein paar Mal gesagt, Dankeschön, das möchte ich nicht. Dann haben die aber auch was im Text verändert oder dem Text Sachen hinzugefügt. Also zum Beispiel, ich will jetzt hier keinen dissen, aber ich könnte natürlich Geschichten erzählen, wo aus blaue Augen rote Augen gemacht werden sollte.
Und rote Augen, Kiffersong oder was?
Die scheußlichsten Dinge.
Ei.
Dann kann ich sagen, das möchte ich nicht.
Also wenn jemand in der Melodie oder im Text etwas verändern möchte, hast du das Recht zu sagen nein. Ja, aber ansonsten, wenn jemand 1:1 den Song covern will, hast du keine Chance nein zu sagen, aber du profitierst dann sicherlich von irgendwelchen Tantiemen.
Ja, aber dann sind oft die Versionen so schlecht, dass sie sowieso nicht gespielt werden, und dann profitiere ich auch nicht davon. Und dann wäre es mir eigentlich lieber, sie wären nicht in der Welt, weil sie machen das Stück ja nicht schöner.
Okay. Und jetzt sprechen wir darüber, warum dieser Song für dich von Bedeutung ist.
Ich finde, dass Dusty Springfield ist eine Traumsängerin. Also ich hätte alles dafür gegeben, so eine Stimme gehabt zu haben. Ich finde, dass sie eine wahnsinnig tolle Stimme hat. Also die kann so singen wie Honig und aber auch ganz kräftig. Und Son of a Preacher Man ist eine Mörderkomposition und arrangiert vom Allerfeinsten. Das ist großartiger Popsong, einer der größten.
Und was sagst du als Produzentin, als Komponistin, wenn Songs gecovert werden? Auch deine Songs wurden ja schon gecovert. Ich erinnere jetzt gerade an Monotonie in der Südsee von den Beatsteaks, Arnim von Teutoburg Weiß. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle, war vor, weiß ich nicht, 2 Monaten zu Gast. Wie ist das, wenn man selbst einen Song geschrieben hat und andere Bands nehmen ihn sich und machen so ihr eigenes draus?
Also bestenfalls und sehr oft fühle ich mich geschmeichelt und freue mich. Und ab und zu, wenn jemand mal so schön daneben greift und ich denke, ist aber nicht schöner geworden, das Lied. dann stecke ich das weg.
Okay, also wir hören jetzt was ganz Großartiges. Dusty Springfield, Son of a Preacher Man.
Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gather around and started talking, Pastor Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was.
Radio 1. Hörbar Brust. Die Wiederholung.
Zu Gast ist heute die Musikerin und Produzentin Annette Humpe. Und wir haben gerade über Coversongs gesprochen und ich habe jetzt einfach mal ganz kühn einen Coversong mitgebracht, den ich spielen möchte. Rio Reiser, den, mit dem du auch gearbeitet hast und mit dem du auch befreundet warst, hat dieses Lied geschrieben. Zauberland heißt es. Und dies ist die Version von Lina Mali. Wenn Sie diese Stimme hören, schließen Sie die Augen, sofern Sie nicht Auto fahren gerade. Diese Sängerin ist 24 Jahre alt und unglaublich talentiert. Also nochmal, ich weiß nicht, warum ich einen Song von ihr hatte. Der war irgendwie da in meinem Riesenmusikarchiv und dann habe ich gedacht, was ist denn das für eine Stimme? Da habe ich angefangen, über die zu lesen und dann habe ich gesehen, wie jung die ist. Und sie hat auch eine unglaublich gute Coverversion von Kunzes Dein ist mein ganzes Herz. Also die geht da rein, die macht da was völlig Eigenes draus. Lina Mali, Mali hinten mit Y, wenn Sie sich ein bisschen mehr davon anhören möchten. Und du bist zufrieden.
Ja, ich bin geflasht. Also ich bin
das ist toll.
Schwer beeindruckt.
Schön, das ist gut. Zumal du ihn gekannt hast, mit ihm gearbeitet hast und das ist natürlich immer so, ja, schwierig dann, einen Künstler zu covern. Wir kommen da auch gleich hin. Vorher noch etwas über deine Zeit in Berlin. Du bist 1978 mit einer Freundin, hast du einen, glaube ich, zweimonatigen Trip durch Amerika gemacht, durch die USA. Und hast dort neue Musik kennengelernt. Was war denn bis dato die Musik, die du kanntest, mit der du dich beschäftigt hast, die du gemocht hast?
Also die 70er waren ja so ein Disco-Jahrzehnt, also zumindest die Mitte, Ende. Und das war nicht so richtig meins, weil ich keine Disco-Gängerin war, weil es war mich nicht interessiert. Und insofern war das eher so irgendwas Frustrierendes in der Zeit. Man wusste gar nicht genau. Ich habe schon versucht, auch in Köln da in Bands zu spielen und alles Mögliche. Aber das war dann noch nichts, war kein neuer Funke drin. Das war dann irgendwie Rockmusik oder Politrock und man war so auf der Suche. Und nach dieser Reise, also auf dieser Reise, habe ich eben Divo, Blondie und hab diese Bands live gesehen.
Wahrscheinlich in ganz kleinen Clubs, die hatten sich gerade erst formiert, die waren neu.
So ist es. Und das, ich habe diese Energie eben nicht nur gehört, sondern ich habe sie auch gesehen. Und dann bin ich zurückgekommen und es ist, als wären so Fenster aufgegangen, wusste ich, wohin ich gehen wollte.
Hatte denn das Kind damals schon einen Namen? Hieß das schon New Wave?
Ja, das hieß so schon New Wave. Also man muss ja sagen, Punk gab's vorher. Ne? Punk hat mir auch gut gefallen. Habe ich aber ein bisschen gebraucht, um diese Energie zu schätzen, weil die so manche Punkbands ja irgendwie nur von 2, maximal 3 Akkorden lebte.
Und auch ziemlich destruktiv war, oft sehr aggressiv.
Immer, und auch eine ähnliche Energie gefahren ist. Ich muss aber sagen, dass diese Energie eben was ganz Besonderes war und sowas kannte ich noch nicht. Mhm. Also die Beatles haben nicht so gespielt. Es war schon, und Disco war nicht so, es war eine ganz, also weiß ich, Sex Pistols war eine irre neue Energie.
Was? Und ich weiß, dass ich habe zufällig euren, ich bin Jahrgang 67, euren ersten Auftritt als Ideal, wir kommen jetzt gleich zu der Bandgründung, weil das war, finde ich, schon eine ziemlich wichtige Zeit, weil ihr damit auch was markiert habt und was losgetreten habt, oder du, Ich glaube, bei Aspekt, in einem Kulturmagazin seid ihr aufgetreten. Mhm. Ich weiß nicht, warum ich das gesehen habe, aber es war Rote Liebe. Mhm. Das war.
Und wir stehen auf Berlin.
Ich habe nur diesen einen Titel mitbekommen. Und hätte das nicht beschreiben können. Also ich kann so rückblickend auf mein Leben, hatte ich so bestimmte Momente, die ich nicht vergesse, die auch eben sind, so wie Tattoos, so Freiluft, Gottesdienst, Pink Floyd, Shine on Your Crazy Diamond. Plötzlich merkst du, was Musik mit dir machen kann. Als Kind weißt du noch nicht, dass das wie so eine Drogenfantasie ist, was in deinem Gehirn in dem Moment passiert. Irgendwie so ein Glückshormone werden ausgeschüttet. Und so ähnlich war das, als ich damals Rote Liebe gehört habe. Ich hätte das aber niemandem erklären können, was das eigentlich für Musik war. Punk kam, wie du sagst. Ich habe in Hannover gelebt. Hannover war eine Punk-Hochburg. Es gab unglaublich interessante, gute Bands. Wie nennst du diese, braucht das Kind überhaupt einen Namen, irgendwas, was nicht mehr Punk und noch nicht Neue Deutsche Welle war, weil Neue Deutsche Welle war ja dann auch so sehr Fräulein Menke mäßig, irgendwie in der Zeit dazwischen.
Ja, das war dann schon New Wave oder Wave-Musik, sowas.
Ja, man muss es vielleicht auch gar nicht etikettieren, aber plötzlich.
Es war nicht so aggressiv wie Punk.
Aber es war wütend. Es war schon wütend.
Ja, es war wütend. Und es hat ganz eigene Themen gesucht.
Es war auch oft lustig. Also es wurden ja auch oft lustige. Kennst du die Band Hansaplast noch? Mhm. Ich möchte hier gerne mal einen kurzen Song. Ich habe überlegt, was ich aus dieser Zeit mal mitbringen könnte oder selbst spielen könnte. Und habe mich dann für einen Ausschnitt aus Lederhosentyp entschieden. Sagt dir das noch was, der Song?
Nee.
Pass auf gleich.
Du siehst so cool und lässig aus. Das macht mich auch ganz wahr. Du bist ein geiler Lederhosentyp. Haha, ich kann dich also ab. Ich lass mich an deinen Lederarsch rollen. Lass mich dir zwischen deine Beine hauen.
Also die Band heißt Hansaplast oder hieß Hansaplast. Auch eine Hannoveraner Band. Es gab ganz viele verschiedene Bands zu der Zeit. Auch viele, in denen viele Frauen waren. Die Texte waren oft politisch, manchmal, ich mag das Wort nicht so gerne, aber augenzwinkernd, humorvoll, manchmal feministisch, manchmal überhaupt nicht. Aber es ist unglaublich viel los gewesen in der Zeit. Du hast mit deiner...
Ja, ich möchte mal gerade, hier ist mir wieder auch was aufgefallen. Wir müssen die Mutter all dieser Dinge, Nina Hagen, ehren. Weil da habe ich auch wieder gehört, wie wir alle versucht haben, Nina Hagen nachzumachen. Das ist mir eigentlich ein bisschen peinlich, weil das ist ja ihrs gewesen. Aber das hat sie hat so diesen Stil geprägt mit dieser Kiekserei, dass ich bedauere das eigentlich, dass ich das gemacht habe, weil es ist ja nicht meins gewesen. Und sie macht das hier von Hansaplast im Kickstarter auch genauso rum.
Ja, das ist die Frage, und, macht man das nach oder fühlt man sich einfach inspiriert durch? Weil letztendlich hatte ja Nina Hagen hat sie wahrscheinlich immer noch ein unglaubliches Spektrum, eine klassische Gesangsausbildung, glaube ich auch. Ne? Also die konnte ja alles, die konnte ja tief und hoch und kieksen und so. Und vielleicht war sie einfach eine Wegbereiterin. Ist man denn dann automatisch, wenn man, ja. Also dass die Sängerinnen dieser Bands, auch Bächen und die Milchbubis und so weiter, das waren ja oft gar keine Frauen, die von sich selbst gesagt hätten, dass sie gut singen. Aber sie hatten außergewöhnliche Stimmen und sind einfach losgelaufen.
Ja, aber man muss einfach, die Erfinderin dieser Kiekserei ist Nina Hagen und sie hat das Copyright da drauf. Und ich möchte sie ehren, indem ich das mal wieder erwähne.
Ja.
Und wie viele das in der Zeit übernommen haben, wie viele Frauen, ohne mit der Wimper zu zucken.
Unbehagen hieß ihr erstes Album. Ich habe dieses Cover noch genau vor Augen.
Das war schon das zweite.
Das war das zweite. Wie hieß denn das erste Album?
Nina Hagen Band,
stimmt. Nochmal 1974 bist du nach Berlin gekommen, 2 Jahre später deine Schwester. Ihr habt die Neon Babies, ich glaube Ende der 70er war das, 79, 80, habt ihr die Neon Babies zusammen gemacht. Was war das für eine Band?
Das war eine Band, alle Musiker hatten noch andere ordentliche Berufe, außer uns. Und das war so eine Rumpskapelle, so. Wir haben am Anfang auch so Coverversionen gespielt.
Ja.
Und dann ganz langsam angefangen, eigene Sachen zu machen. Und die ersten Versionen von Blaue Augen habe ich auch mit den Neon Babies gespielt.
Ah, okay. Es gab den Mann, der diese blauen Augen hatte, ne?
Ja, den gab es. Ja. Ne? Den gibt es, der lebt noch.
Okay, gut, umso besser. Ideal habt ihr wann gegründet? 81 oder 80?
Nee, 79 gegründet, 80 kam ja schon das erste Album raus.
Und dann ging alles unglaublich schnell. Also was mir auch jetzt erst durch die Vorbereitung auf die Sendung klar wurde, ist, dass die Musiker, die sich da gefunden haben, also deine männlichen Kollegen, dass die eigentlich alle aus dem Jazz kamen. Das interessanterweise von so Musikspezialistinnen und Spezialisten sowas nach dem Motto, können die denn überhaupt authentisch sein? Die spielen ja unter ihrem Niveau normalerweise als Jazzmusiker. Und wie würdest du die Musik, die Ideal gemacht hat, beschreiben?
Ich sag mal was zu den Musikern.
Ja.
Also es ist schon so, dass alle Musiker ihr Instrument sehr gut beherrschten, mhm. ne? Was man nicht von allen Bands sagen konnte aus der Zeit. Also die waren oft auf ihrem Instrument besser als ich auf dem Klavier. Der Hansi Behrendt war ein unglaublich toller Drummer. Der ist also von Leuten, die Ahnung hatten, oft mit Summers hier von Police verglichen worden, der einen ganz eigenen Groove macht, ein ganz eigenes auch Sound. Der spielte nicht wie ein normaler Schlagzeuger. Der war ja vorher Perkussionist bei Volker Kriegel, also das ein Jazzer. Und Effjord Krüger hatte ein ganz starkes Interesse, der hatte an Sounds, also speziell für Gitarre, der hatte unglaublich viele Verstärker und verschiedene Gitarren, wo ich ehrlich gesagt, ich höre ganz anders, wo ich schon den Unterschied gar nicht mehr gehört habe, weil, guck mal diese Gitarre, aha, ja und jetzt hör mal diese, wo ich dann dachte, hör auf schön oder so, ich höre ganz anders,
ja.
Als die Männer hören viel mehr auf Sound. Ich höre mehr so, stimmt was emotional, ist der Ton zu hoch, zu tief und stimmt das Ganze emotional. Und die, also das war schon ein Glücksfall. Und der Bassist war auch gut. Also das war ein Glücksfall, dass sich da die richtigen Leute getroffen haben.
War denn, wir stehen auf Berlin, war das die erste Single?
Die erste Single war, glaube ich, Blaue Augen.
Ja, okay. Und dann ging ja alles sehr, sehr schnell. Innerhalb kürzester Zeit habt ihr irre viele Platten verkauft, wart Omnipräsenz in der Presse, wart auf tollen Riesen, habt Riesenbühnen bespielt und Konzerthallen ausverkauft. Da kommen wir gleich nochmal zu. Es wäre jetzt natürlich toll, nochmal Ideal zu spielen. Was hatten wir zu Beginn der Sendung? Wir spielen jetzt Iggy Pop. Real Wild Child. Willst du uns dazu noch ein Stichwort geben?
Ach, das ist ein Song, der mir immer, immer gute Laune macht. Und ich könnte, wirst du sehen, könnte gleich aufspringen und mich bewegen.
Fühl dich frei.
Das ist ein tolles Stück.
I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
Die Musikerin und Produzentin Annette Humpe. Wenn Sie sich andere Episoden dieser Sendung, dieses Podcasts anhören möchten, Sie können den Hörbar-Podcast abonnieren. Das kostet nichts und ist jederzeit kündbar. So, zurück zu Ideal und dieser Irrenzeit Anfang der 80er. Das ist natürlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus deiner Arbeit als Musikerin, aber und spätestens seit der Digitalisierung wissen wir auch, wie schnell es gehen kann, dass man von einem Song ganz viel verkauft. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Musik, die ihr gemacht habt, nicht Mainstream war. Das gab es vorher nicht. Das knallte rein und gefiel. Es gab ein Konzert 1980, Concert for the People, vor dem Reichstag. Da sind Barclay James Harvest aufgetreten, 150.000 Menschen. Ihr gehörtet zu den wenigen Vorbands und die ARD hat mitgedreht und berichtet. Ihr wart in der Tagesschau, ihr wart in Heute und danach ging's los. Wie hast du diese Zeit in Erinnerung?
Ich habe das nicht so wahrgenommen, dass es so explodiert. Ich weiß nicht, das ging für mich alles so Schritt für Schritt. Ich kann gar nicht sagen, dass ich jetzt so dachte, oh, das geht ja ab oder so, sondern ich weiß auch nicht, mit mal, ja, waren mehr Zuschauer da als vorher und immer mehr und es wurde im Radio gespielt. Und
ihr habt jetzt das erste Album gehabt, Ideal. Aus welchen Gründen hatte das Klangvorteile? Das ist auf 45 Umdrehungen abspielbar gewesen, obwohl es ein LP-Format war.
Ehrlich gesagt, das war eine Schnapsidee. Warum die das gemacht haben, ich weiß es nicht mehr. Es hat nämlich zu sehr viel Verwirrung geführt und oft im Radio lief es in der falschen Geschwindigkeit und dann musste es zurück. Oder Leute sagten, weil es dann klang wie auf 33, singt da ein Transvestit. Und all so ein Mist musste ich mir anhören, also auch von Spex, die haben uns auch gehasst. Ein Interview und eine ganz Bekannte, die hatte das nur auf 33 gehört und hat gesagt,
wow,
wieso singst du so, du sprichst doch ganz, wieso singst du das so komisch, du hast so eine ganz normale Stimme, wo ich dachte, du hast jetzt falsch gehört. Claudia Wies, irgendwie Drexler oder irgendwas, eine ganz angesagte Tante.
Mhm. Okay, ja, und wer ist die heute? Niemand, aber du.
Nee, die schreibt Bücher, glaube ich.
Okay. Naja, gut, soll sie Bücher schreiben, mit doppelt so großen Buchstaben wahrscheinlich. Wir wissen es nicht. Ich kann dich nur daran erinnern, oder beziehungsweise ich möchte dich daran erinnern, also ein Monat nachdem dieses Album erschienen ist, waren bereits 13.000 Exemplare verkauft, was wirklich viel ist. Bereits anderthalb Jahre später 500.000. Es gab einmal Gold und einmal Platin. Und was auch noch besonders war, wie gesagt, das war das erste Mal, dass, glaube ich, ein unabhängiges Label so viel Erfolg hatte. Denn ihr wart ja nicht gleich, ihr wart ja dann irgendwann zu der Wea gegangen, aber ich glaube, vorher wart ihr auf so einem kleineren Label, ne?
Nee, gegangen kann man auch nicht sagen. Dieses kleine Label hat uns verkauft für viel Geld an die Wea und da haben wir auch nichts von gesehen und an und für sich sind wir wie 3-4 Kühe verkauft worden. So okay. Sieht es nämlich aus und wir hatten Verträge irgendwie, also weiß ich auch nicht, es ging ja niemandem um Geld. Ich hätte wahrscheinlich einen Vertrag unterschrieben, hiermit unterzeichne ich, dass ich an die Wea oder an die jene Firma jedes Jahr 100 Mark überweise und dafür darf ich
Songs schreiben
machen. Ja?
Okay.
So war das.
Dafür hast du die Texte und die Songs geschrieben für Ideal und die Band hat sich nach 3 Alben aufgelöst. Also diese 2 ersten Alben waren extrem erfolgreich, zeitweise sogar parallel zueinander in den Charts. Dann gab es noch mal ein 3. Album. Ich kann mir vorstellen, dass du warst ja auch vorher schon in kleineren Bands, dass euch dieser Erfolg auch überrascht hat. Es gab zum Beispiel 1981 warst du in so einem Plattenladen, da war so ein Graffito, auf dem stand Tötet Ideal. Wart ihr die Verräter des Punk? Warum wart ihr von manchen Leuten dann doch nicht geduldet?
Ja, weil es so erfolgreich war. Weil es
kommerziell war.
Es ist ja nicht kommerziell. Von Anfang an, sondern mit Mal haben die Leute gesagt, das ist kommerziell, weil es so oft gespielt wird und so viele Leute es kaufen. Und ganz am Anfang haben sie das nicht gesagt, nur weil wir verkauft haben. Und dann hat man auch Feinde.
Diese Art der Bigotterie, möchte ich es nennen, hat man auch bei Rio gesehen, bei Rio Reiser, der ein Freund von dir war. Du hast ihn mit seinem späteren Manager bekannt gemacht. Ihr habt zusammen gearbeitet. Du hast dein erstes Soloalbum produziert. Und auch da ist ihm unglaublicher Wind entgegengeblasen. Also König von Deutschland war drauf. Welcher erfolgreiche Song noch?
Junimond,
natürlich, genau. Wo man ihm auch vorgeworfen hat, er hätte sich jetzt an den Mainstream verraten und so weiter. Die Songs, das waren teilweise alte Tonsteine-Scherben-Songs.
Nee, die hat er da neu geschrieben. Also die waren nicht vorher mit Tonsteine-Scherben auf. Tonsteine-Scherben war auch noch viel politischer, als er dann alleine auf seinem Solo-Ding war. Da ging es um Liebeslieder. Also schon seine Haltung hat er nie verraten. Aber Tonsteine Scherben war ja irgendwie, verbinde ich mit Macht kaputt, was euch kaputt macht. Das sind ja nochmal ganz andere Slogans.
Ihr habt, glaube ich, euer auch Konzerte gegeben und den Erlös der Berliner Hausbesetzer-Szene zukommen lassen. Also insofern ist es komisch, dass man euch da politischen Verrat vorgeworfen hat. Was war das für eine Freundschaft zwischen Rio Reiser und dir? Warum hat das so gut funktioniert? Warum habt ihr euch so verstanden?
Naja, zum Beispiel, weil der mit den gleichen Songs aufgewachsen ist wie ich, weil er Klavier gespielt hat, weil er auch, wie ich, mit 12 schon am, wir waren ja gleichaltrig, mit 12 saß der schon auch am Radio und hat alles nachgespielt. Und wir konnten, es gab ja auch schöne Schlager und wir konnten einfach einen Abend verbringen und haben immer abwechselnd am Klavier gesessen, Schlager gespielt, die zweistimmig gesungen und hatten einen Heidenspaß einfach.
Das sagt Max Raabe auch über die Arbeit mit dir. Es muss unglaublich viel Spaß machen. Ihr kanntet euch ja vorher nicht, ich greife jetzt sehr weit vor, aber ich glaube, du hast in einem Interview mal über euer erstes Treffen gesagt, da habe ich mir jetzt so vorgestellt, so zwischen den Zeilen, du hast das gar nicht negativ formuliert, aber ich habe so zwischen den Zeilen gedacht, na, ob da die Chemie von Anfang an gestimmt hat, das weiß ich nicht. Aber über die Arbeit habt ihr euch, glaube ich, aus irgendwelchen Gründen ganz schnell gefunden
so
und
ja.
Offenbar muss das auch sehr amüsant gewesen sein.
Ja, das ist es. Ja, Max ist irre lustig, also komplett lustig und gehört auch zu den Leuten beim Feiern, der die Stühle auf den Tisch stellt, bevor er geht. Also der ganz, der Letzte.
Der lange bleibt. Ist, ja. Okay, ich würde jetzt sagen, ach so, pedant offenbar. Nein, er kann feiern, bis es hell wird draußen. We're only making plans for Nigel. Wofür steht dieser Song in deinem Leben?
Das ist eine
Ecstasy.
Das ist eine unglaublich schöne Energie in dem Song. Und ich erinnere mich, wie ich das erste Mal gehört habe im Dschungel.
Und dann, oh, du musst sagen, was der Dschungel war
der
für die
alte
Menschen, die ihn nicht
also kannten. Der Dschungel in der Nürnberger Straße, den ich auch beschreibe und meine, in, ich stehe auf Berlin. Ja. Und wir stehen da so an der Bar. Und ich glaube, F.J. Krüger, der Gitarrist von Ideal, und Hansi Behrendt waren mit. Und das Stück geht los und ich denke, was ist das denn? Und in dem Moment sagt auch Hansi Behrendt, Mann, ist das ein geiles Stück. Und dann sind wir alle auf die Tanzfläche gegangen und irre ausgeflippt.
Als du, Annette Humpe, ist heute hier zu Gast, als du, Annette, das Album mit Rio Reiser produziert hast, das musste funktionieren. Er hatte viel Schulden, also Tonsteine Scherben hat eine, und er auch, ich glaube insgesamt 200.000 Mark, es war viel Geld, aber es funktionierte, es wurde ein totaler Erfolg. War das erste Projekt, das du so erfolgreich als Produzentin absolviert hast?
Nee, vor Rio lag ja schon mit Döf, die Düse im
Sausenschritt. Ach ja, natürlich, was habe ich denn da vergessen, Kodo?
Kein Problem, also lag ja schon mit Döf, die Düse im
Sausenschritt. Ach ja, natürlich, was habe ich denn da vergessen, Kodo?
Kein Problem, das war ja ein Comedy-Song, niemand hätte gedacht, dass es irgendjemanden interessieren könnte. Das ist eine Comedy-Platte gewesen, Musik-Comedy.
Erklär mal kurz, was das war. Also die deutsch-österreichische, was war das? Feinfühligkeit oder so.
Ja.
Das, ne? Wie es gab DAF, die deutsch-amerikanische Freundschaft,
ja,
so,
genau.
Tanz den Mussolini und dann war das
Döf,
wahrscheinlich
das
so
war
die
genau
Antwort.
Ja, ganz genau.
So mit zwei österreichischen Kabarettisten, Prokop, Petz und Taucher. Genau, Tauchen. Und
ganz warm.
Ja.
Daherkommt.
Und das stimmt, das hat sich extrem verkauft. Das war ein absoluter super Smash-Hit. Und das war dein erster riesengroßer kommerzieller Erfolg als Produzentin.
Ja, das war übrigens, hat mir mal Domenica gesagt, das war der Lieblingssong In der Herbertstraße.
Man muss dazu sagen, Dominika war eine Prostituierte, eine ganz besondere Frau, eine ganz, wie kann man sie beschreiben, sehr charismatisch, sehr feinfühlig, klug, weise und hat sich auch sehr um Prostituierte in Hamburg gekümmert. Mhm. Die Herbertstraße ist nach wie vor ein Bereich, den Frauen, glaube ich, nach wie vor nicht passieren dürfen. Ich weiß nicht, wie ist das? Warst du neulich
mal? Ich war mit ihr da
und habe mir das mit ihr angeguckt. Ja, mit ihr durfte man da wahrscheinlich rein, ja genau. So, und dann ging es also weiter mit Rio. Wen hast du danach produziert? Wie ging es weiter für dich in der Erinnerung?
Nach Rio?
Kam da schon Udo Lindenberg?
Also Udo habe ich nicht produziert, für Udo habe ich nur geschrieben.
Ein Herz kann man nicht reparieren. Du hast mit deiner Schwester Inga zusammen das Projekt Humpe und Humpe gemacht. Immerhin auch 16 Wochen in den deutschen Charts. Ich glaube, auch in England war das ein großer Hit.
Nee, kein großer Hit. Wir müssen da ehrlich bleiben. Es war ein ganz kleiner Hit in England.
Naja, Careless Love und Swimming with the Sharks. Ich finde, das ist ein gutes Album gewesen. Mir hat das gefallen. Sehr weich, ein weiches Album. Ja. So, und dann kam ja der Mauerfall. Du hast du vorhin schon gesagt, du hast Berlin verlassen, aber du hast angefangen, mit den Prinzen zu arbeiten, die damals sich gerade frisch formiert hatten als Herzbuben. Bist du für die Zeit wieder in Berlin eingeflogen? Oder
nein, ich habe die Prinzen in Hamburg produziert und da habe ich auch in Hamburg gelebt. Und an den Prinzen hat mich gereizt, also das war ja eine Art Männergesangsverein. Und ich direkt nach dem Mauerfall fand ich das ganz spannend, mit Ostlern zu arbeiten, weil die waren mir noch fremder als meine amerikanischen Freunde. Also ich habe mehr mit meinen amerikanischen Freunden gemeinsam gehabt, als mit den Prinzen am Anfang.
Woran hast du das gemerkt, in was für Situationen?
An der Sprache zum Beispiel, an dem Weltblick. Ich fand das einfach wahnsinnig spannend, dass hier eigentlich zwei Kulturen aufeinander gestoßen sind.
Wobei du ja immer schon links warst, politisch links gestanden hast. Also es kann jetzt nicht so gewesen sein, dass...
Also die waren zu dem Zeitpunkt nicht politisch. Also Sebastian ist heute politisch, aber damals, also zum Beispiel hatten wir Auseinandersetzungen, das Lied Fahrrad hieß Mein Käfer, weil also... sich noch in der DDR, das da hatten sie den Traum, wie schön müsste das sein, wenn man einen Käfer
hätte. Ah, einen VW-Käfer.
VW-Käfer hätte. Und wo ich dachte, das können wir hier nicht singen, niemals, weil wie keiner, ich und mein Käfer, das ist das Allerletzte. Wenn überhaupt, dann muss es mein Fahrrad heißen. Ne? Und das musste man dann durchgehen. Und die sagten, wie ein Fahrrad? Wieso das denn, Bill? So ein doofes Fahrrad? Wir wollen einen VW-Käfer haben. Und das war, ja, und einfach in tausend Momenten.
Ihr habt euch gestritten und einander geschliffen wahrscheinlich.
Ja, ich fand das aber hochinteressant. Ich habe da ja auch viel gelernt über den Osten. Mhm. Und die haben auch eine andere Musik gehört. Die kannten jetzt auch Janis Joplin und Beach Boys und sowas. Aber die hatten eine ganz andere Ostpopmusik, die ich nun gar nicht kannte, wie die aufgewachsen sind, also schon anders. Also alles. Ich weiß nicht, wie so eine Jugend und Pubertät im Osten war. Auf jeden Fall anders als meine.
Küssen verboten, Schwein sein sind zwei der Songs, die
alles
du,
nur geklaut.
Alles
war.
Ach, stimmt, der alles nur geklaut.
Hit.
Ja, genau. Wie viele Alben habt ihr zusammen gemacht?
Das ist die Band, mit der ich die meisten Alben gemacht habe.
Wollte ich gerade sagen, bei dir ist so die magische Zahl, sind so drei.
Drei,
ne?
Und da waren es vier.
Du hast die höchste Eisenbahn mitgebracht. Der Song heißt Enttäuscht.
Ja, das habe ich auf Radio 1 gehört,
natürlich,
das erste Mal. Ich kannte das Lied nicht. Und es hat mir aus der Seele gesprochen. Ich finde, das sind ja so zwei Sänger, die so ineinander singen. Der eine Sänger hat sogar einen ganz kleinen Rio-Touch in der Stimme. Ich fand es super toll arrangiert. Ich wette, einer der Arrangeure ist ein Beatles-Fan. Das kann ich nämlich, ich höre Beatles-Fan, wie die arrangieren. Und dann finde ich den Text also enttäuscht, weil ich habe nur gedacht, ja, das stimmt. Also permanent enttäusche ich irgendjemanden und habe ich wieder, jetzt konnte ich da nicht, jetzt ist die enttäuscht. Oh nein, das hätte ich nicht sagen sollen, jetzt ist wieder jemand enttäuscht. Und ich selber auch, dann denke ich, was ein Mist, ey, jetzt bin ich enttäuscht. Und dieses Wort, Lieb, ist so schön, wie das da gefeatured wird und spricht mir aus der Seele.
Eigentlich ist das Wort ja eins, das einem helfen soll, dass man sich von einer Täuschung befreit. Hast du denn das Gefühl, dass du auch das Gefühl, dass du Leute enttäuschst?
Permanent macht man ja irgendwas, erfüllt man irgendeine Erwartung nicht. Und ich lerne hinzu, dass ich mir das nicht immer so zu Herzen nehme und dann denke, oh nein, jetzt habe ich jemanden enttäuscht, will ich ja gar nicht.
Bist du denn
aber ich kann es auch nicht allen recht machen.
Nee, und für die Projektion anderer ist man ja auch nur bedingt mitverantwortlich.
Lerne ich gerade alles.
Bist du denn jemand, der selbst auch enttäuscht ist von anderen?
Ja, sicher, wenn, war ich neulich für einen Kumpel, wollten wir einen Spaziergang machen und ich soll ihn um 11 abholen und ich beeile mich noch und dusche und so und dann klingel ich da und er hat verpennt und ist ein bisschen verkatert und wo ich denke, hey, und will gar nicht mehr raus und ich habe mich so beeilt und wo ich dachte, Alter, dann kannst du mich doch anrufen, du musst mich doch nicht hier auflaufen lassen, um mir dann mitzuteilen, du willst doch keinen Sonntagsspaziergang machen, ist doch nicht nötig.
Zu reich, die Guten sind zu arm. Dieser Urlaub war zu teuer, zu Ende schon am Anfang. Ich fühle mich viel zu alt, du fühlst dich nie zu jung. Alle sind verwirrt, sind wir hier wirklich ohne Grund. Immer ist jemand enttäuscht. Immer ist jemand ist immer enttäuscht.
Die höchste Eisenbahn mit einem zuverlässig klugen Text. Annette Humpe ist heute hier zu Gast. Würdest du sagen, dass das es eine gewisse Formel für erfolgreiche Songs gibt? Also, dass du schon in etwa weißt, wie man sie aufbaut. Natürlich muss dann irgendwie, das muss alles miteinander passen. Die Stimmung und die Interpretin, der Interpret, der Text und so weiter, die Melodie, das Arrangement. Aber du bist einfach so oft erfolgreich mit den so unterschiedlichen Projekten gewesen, dass man das Gefühl hat, du hast das Geheimnis gelüftet.
Nö, so will ich es nicht sagen. Also, ich habe eigene Regeln, die mit meinem Musikgeschmack was zu tun haben, aber genauso oft wird ja auch was sehr erfolgreich, was mir nicht gefällt und was ich nicht verstehe. Mhm. Und ich habe mich auch schon geirrt. Mein größter Irrtum, den kann ich mal berichten. Da spielte mir Falco Amadeus vor als Demo. Und ich sagte, ja, hey, die Strophen finde ich sehr gut. Aber der Chorus immer nur Amadeus, Amadeus, verstehe ich nicht. Nee, ist immer das gleiche Wort. Nö.
Wirklich?
Ja, halbes Jahr später, weltweit Nummer 1.
Aber das ist dir nicht oft passiert.
Also nur das habe ich in Erinnerung, aber ja.
Würdest du denn sagen, dass die Antwort auf die Frage, was ein gutes Lied ausmacht, vor 30 Jahren dieselbe Antwort gewesen wäre wie heute? Also gibt es da, ist ein gutes Lied ein gutes Lied? Oder hat sich das verändert im Laufe des Zeitgeists, der Hörgewohnheiten?
Also alles hat sich verändert durch den Rap, muss man mal sagen. Also dem kann ich auch gar nicht mehr folgen, weil ich da nicht mehr drin bin und das auch nicht verstehe, wie dieser Deutschrap so mächtig werden konnte und mit auch so vielen Inhalten, die ich schon gar nicht mehr verstehe und musikalisch noch weniger. Das nimmt ja enorm viel Platz in der deutschen, gerade in der deutschen Popmusik ein.
Ja, absolut.
Und deswegen für mich stimmt es, ein gutes Lied ist ein gutes Lied, ist ein gutes Lied. Und ich behaupte, ich kann das unterscheiden.
Gibt es jemanden, mit dem du gerne arbeiten möchtest, der dir so vorschwebt, eine Frau oder ein Mann, eine Stimme, die du suchst?
Ja, eine Zeit lang habe ich immer gedacht, ich möchte nochmal so ein Album machen mit irgendeiner alten, gelebten Stimme. Also schon leichter, das mit einem Mann zu machen. Aber den habe ich nicht gefunden. Also zum Beispiel eine Traumbesetzung wäre Otto Sanders gewesen mit der Stimme.
Warum ist es leichter, das mit einem Mann zu machen?
Ja, weil die Akzeptanz größer ist bei einem, sag ich einfach ganz so, wie es ist, habe ich ja nicht erfunden.
Ja.
Bei einem älteren Mann, gelebtes Leben, also so wie bei Leonard Cohen. Es gibt sehr wenig 80-jährige Frauen, die dann nochmal ein Album hinlegen, was die Leute kaufen.
Ja, bislang, weil vielleicht die guten 80-jährigen Sängerinnen noch nicht die richtigen Produzentinnen getroffen haben.
Ja, also wenn ich so eine Stimme auch von einer Frau finden würde und es.
Aber sie muss gelebt sein. Also zum Beispiel Lina Mali, die wir vorhin gehört haben, eine zauberhafte Stimme, das wäre dir.
Ja, das gibt es
zu
ja
jung,
schon. Und
oder?
Das soll die auch. Nee, die sollen jetzt mit jungen Leuten arbeiten. Ich finde es ja auch cool, dass ich mit meiner Altersklasse und oder älter arbeite und nicht jetzt immer nach den Jungen schiele. Mhm. Und ich muss jetzt auch wieder mit den 22-Jährigen. Nee. Die sollen auch mit jungen Leuten arbeiten. Und die auf jeden Fall, die Popmusik kann nur revolutioniert werden von jungen Leuten, nicht von alten Säcken wie mich. Also ich kann jetzt irgendwie versuchen, Qualität und schöne Inhalte oder weiß der Geier. Aber was Neues kann nur von jungen Leuten kommen, die wieder respektlos mit der Sache umgehen.
Okay, du hast ziemlich viel angestoßen und das ist dann deinem Alter geschuldet gewesen, dass du damals jung warst, meinst du? Du hast ja auch, als du
ja,
nicht
jung
mehr
war.
Jung warst, auch als du nicht mehr im klassischen Sinne jung warst, hast du ja neue Dinge angestoßen.
Ja, das ist ja was anderes. Da hatte ich ja schon 5 Jahre vor Ideal in Bands gespielt, also zwischen 24 und 30, als ich dann erfolgreich war, habe ich ja die ganze Zeit schon in Bands gespielt und ausprobiert und so weiter.
Wie lebst du denn dein Leben zurzeit? Also wenn du, hast du momentan jemanden, mit dem du arbeitest?
Ja, ich arbeite mit Max an einem neuen Album und ich arbeite an einer Sache, über die ich nicht spreche.
Okay. Ja.
Nicht spreche. Und,
gefällt dir dein Leben, wie du es lebst?
Mein Leben gefällt mir und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar und sag mir das jeden Morgen und es erinnert mich so, als der Anton so klein war, so vielleicht 3 oder 4, kam der mal irgendwie auf meinen Schoß und sagte, Mama, wir haben ein weiches Leben. Ne?
Oh, wow.
Und wo ich dachte, ja, das, wo ich so, weiß ich, habe nur gesagt, ja, das stimmt, woran merkst du das und so. Und das sage ich mir jeden Tag, ich habe ein weiches Leben.
Der musste anfangen, Gedichte zu schreiben, wenn er das so früh schon so sagen konnte. Du bist für damalige Verhältnisse Spätmutter geworden. Du bist mit 41 Mutter geworden.
Ja.
Ne?
Mhm.
Ja, ein weiches Leben. Was gibst du denn aus deinem weichen Leben jetzt am Ende der Sendung noch preis, wie man sich so gewisse Rituale in deinem Leben vorstellen darf oder muss, die dir gefallen, die deinem Leben auch eine Struktur geben?
Also Struktur ist ganz wichtig. Also ich mache jeden Tag Yoga. Halbe bis Stunde, je nachdem.
Machst du das morgens?
Mache ich am Spätnachmittag.
Ja.
Morgens jogge ich oder sagen wir mal mehr wie so eine langsame Lokomotive. Jetzt, ich sprinte nicht.
Okay.
Ist das auch ohne Ehrgeiz, sondern es ist nur für Kondition.
Bei der Lokomotive denke ich in erster Linie an Geräusche, ganz ehrlich. Aber gut, die machst du wahrscheinlich auch nicht. Wenn
Nein.
du läufst.
Nö, da arbeite ich dann nur an meiner.
An der Kondition wahrscheinlich.
An der Kondition,
ne?
Ganz genau. Mhm. Und dann, das sind die sportlichen Sachen. Ich meditiere, das beruhigt mich. Also deswegen habe ich ja auch so ein weiches Leben, weil ich mich wirklich ich kann mich um meine Gesundheit, geistige und körperliche Gesundheit kümmern. Ich habe Zeit für meine Freunde.
Ja.
Also jetzt in Corona gehe ich dann mit dem um den See oder sowas. Ich bin schon ein bisschen ängstlich. Ich möchte das jetzt auf den letzten Metern nicht mehr kriegen. Und ansonsten komme ich mit dem Lockdown spitzenmäßig klar, weil ich bin gerne alleine.
Okay. Wenn du Bürgermeisterin von Berlin wärst oder wenn du einfach die Kraft hättest, dir für diese Stadt etwas zu wünschen, was wäre das?
Ach, da wäre ganz viel, also so praktische Sachen. Also sofort, die Öffis müssen kostenlos sein, finde ich eine Wahnsinnserleichterung. Man würde ja auch Geld sparen, die ganzen Kontrolleure und Ticketverkäufe und so. Also es ist die Zukunft, denn man weiß das. Und ich bin manchmal traurig. Ich finde Berlin manchmal so mutlos, so vorsichtig geworden, so fast ein bisschen spießig. Ich möchte, dass Berlin mehr riskiert. Also zum Beispiel zu sagen, wir machen das jetzt mal, dass die Öffis frei werden. Wir sind
ein Modell. Was noch? Was hast du noch für eine Idee für Berlin?
Ja, natürlich Fahrer, dass die Fahrradwege, also ich möchte, dass das, es gibt doch so ein Ranking, die lebenswerteste Stadt und dann war das mal Wien oder Oslo oder was und dann ich würde dann mit einer Delegation da gerne hinfahren und dann würde ich gucken, warum ist das denn wohl die lebenswerteste Stadt in diesem Jahr.
Was machen geworden. Die besser
Was machen
als
die besser? Ich würde mich erkundigen und ich würde Umfragen machen. Und ich möchte, dass Berlin, ich liebe Berlin und ich möchte, das kackt so oft ab und ich möchte, dass es wieder in den vorderen Bereich kommt.
Gut, gut, gutes Schlusswort auch. Und als letzten Song hören wir When We're Older von James Blake. Gibt es dazu noch ein Stichwort von dir?
Das hat mich... Die Stimme und das ist ein wahnsinnig toller Text. Es geht da irgendwie um Liebe und Tod. Und er ist nur mit einem klassischen Klavier unterlegt. Und die Stimme von James Blake geht mir durch und durch. Die ist so aufrichtig und ganz toll.
Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für deinen Besuch hier. Annette Humpe war heute zu Gast in der Hörbar, wenn Sie jetzt erst einschalten. Sie können diese Sendung ein Jahr lang als Podcast nachhören. Vielen Dank.
Ich danke.
Bleib gesund und munter.
Bitte, du auch, ja.
Danke. Und bis bald.
Bis bald.
Du holst mich dann um 11 ab zum Spazierengehen, ne?
Genau.
Ich dusche noch vorher. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.